Sie hören den Artikel Epilepsie, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom September 2014. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Teil 4. Prognose. Die Prognose von Epilepsien hängt einerseits von verschiedenen Faktoren wie Manifestationsalter, Art der Anfälle oder begleitende Erkrankungen des Nervensystems ab. Andererseits kann sie unter den unterschiedlichen Gesichtspunkten der langfristigen Anfallsfreiheit, Remission, der psychosozialen Beeinträchtigungen oder der Sterblichkeit betrachtet werden. Remission. Fasst man die unterschiedlichen Studien zur Prognose zusammen, erreichen insgesamt etwa 50-80% aller Epilepsiepatienten eine anhaltende Anfallsfreiheit. Dabei haben Kinder mit einem Erkrankungsalter zwischen 1 und 10 Jahren die größte statistische Wahrscheinlichkeit, anfallsfrei zu werden. Idiopathische und kryptogene Epilepsien haben allgemein eine bessere Prognose als symptomatische. Entsprechend verschlechtert sich die Prognose bei Patienten mit begleitenden neurologischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen. Anhaltende EEG-Veränderungen gehen ebenfalls mit einer etwas schlechteren Rate an Remissionen einher. Ein gutes prognostisches Zeichen stellt das rasche Ansprechen auf die Therapie dar, wohingegen bisher nicht belegt werden konnte, dass sich die Langzeitprognose durch ein frühes Einsetzen der antiepileptischen Behandlung günstig beeinflussen lässt. Epileptische Wesensänderungen. Bei einem Drittel bis zur Hälfte der erwachsenen Anfallskranken stellt sich eine epileptische Wesensänderung ein, und zwar relativ unabhängig von der Anzahl der Anfälle. Zuweilen ist sie schon vor deren Auftreten festzustellen. Bei Epileptikern werden je nach Anfalls- und Verlaufstyp verschiedenartige Wesensänderungen angetroffen. Sie sind bei den Schlafepileptikern und Kranken mit psychomotorischen Anfällen in der Regel anders und stärker ausgeprägt als bei den Aufwachepileptikern, Pyknoleptikern, Jugendlichen mit Impulsivanfällen und den Patienten mit diffuser Epilepsie. Epileptische Wesensänderungen kommen also sowohl bei idiopathischen als auch bei symptomatischen Krankheitsformen vor, sind also kein Kriterium der genuinen Epilepsie, wie es früher angenommen wurde. Mortalität. Grundsätzlich haben Menschen mit Epilepsien ein erhöhtes Risiko, in einem jüngeren Alter zu versterben. Mögliche Ursachen dafür sind direkte Folgen eines sogenannten Status Epilepticus, Unfälle während eines Anfalls, beispielsweise Sturz oder Ertrinken, Selbsttötung, plötzlicher unerwarteter Tod bei Epilepsie, SUDEP, Sudden Unexpected Death in Epilepsy, oder die Grunderkrankung, durch die Epilepsie verursacht wird. Das relative Sterblichkeitsrisiko über alle Patienten ist etwa 2- bis 3-fach gegenüber der gesunden Vergleichsbevölkerung erhöht. Am geringsten erhöht ist es bei idiopathischen Epilepsien und am stärksten bei symptomatischen Anfällen bei Kindern mit neurologischen Defiziten von Geburt an. Plötzlicher unerwarteter Tod bei Epilepsie, SUDEP, Sudden Unexpected Death in Epilepsy. Als SUDEP, von Englisch Sudden Unexpected Death in Epilepsy, wird ein plötzlicher unerwarteter Tod bei Epilepsie bezeichnet. In einer Studie wurden folgende Risikofaktoren identifiziert: jüngeres Lebensalter, symptomatische Epilepsien mit nachweisbarer Gehirnveränderung, männliches Geschlecht, niedrige Serumkonzentration der eingenommenen Antiepileptika, generalisierte tonisch-klonische Anfälle, Schlaf. Eine Anfrage beim Statistischen Bundesamt brachte die Auskunft, dass UDEP nicht in der Todesstatistik in Deutschland aufgeführt wird. Als Grund gibt das Statistische Bundesamt an, dass keine Krankheit unter dem Namen UDEP bekannt ist, da seit 2013 die ICD-10 verpflichtend bei Diagnosen ist. Das Bundesamt für Statistik gibt mit 2325 Todesfällen, bei denen eine Epilepsie die Todesursache war, an, Stand 2011. Die Forschung nach Todesursachen von Epileptikern und die Erfassung ihrer Mortalität ist in Deutschland noch wenig ausgeprägt, weshalb nur wenige Informationen hierzu in der Literatur zu finden sind. Von den Menschen mit Epilepsie liegt die Sterblichkeitsrate bei 600 von 100.000 Personen pro Jahr, bei Neubetroffenen bei 60 von 100.000 Personen pro Jahr. Das Risiko für einen SUDEP liegt bei etwa 50 von 100.000 bis 100 von 100.000 Personen pro Jahr. Liegt eine schwere Epilepsie oder eine neurologische Beeinträchtigung vor, sind es sogar bis zu 500 von 100.000 Personen pro Jahr. In Großbritannien wird die Zahl der an oder infolge von Epilepsie gestorbenen Menschen mit 1.000 pro Jahr angegeben. Es wird geschätzt, dass es sich bei den meisten dieser Todesfälle um SUDEP handelt. Psychosoziales. Obwohl viele Menschen mit Epilepsie durch medikamentöse Behandlung kaum noch Anfälle haben, können die Beeinträchtigungen groß sein. Es kann sich hierbei um objektiv vorhandene Beeinträchtigungen handeln, wie Medikamentennebenwirkungen. Es kommen jedoch psychologische Faktoren hinzu. Ein Grand Mal-Anfall in der Öffentlichkeit oder am Arbeitsplatz gehabt zu haben, ist unangenehm. Epilepsie unterscheidet sich von anderen Volkskrankheiten wie Diabetes dadurch, dass ihr ein Stigma anhaftet. Dies kann subjektiv immer noch der Fall sein, wenn sich auch die Einstellung in der Bevölkerung verbessert hat. Der Informationsstand ist jedoch, bedingt dadurch, dass Epilepsie in den Medien praktisch nicht präsent ist, immer noch unzureichend. Der Arbeitslosenanteil unter den Menschen mit Epilepsie ist überproportional hoch, selbst unter den Menschen mit Behinderungen allgemein. Dieser hohe Anteil ist nicht allein mit objektiv vorhandenen Leistungsverminderungen zu erklären. Das Spektrum der Erkrankung ist jedoch groß. Es reicht von Formen mit guter Prognose und wenigen Anfällen bis zu Formen mit hoher Anfallsfrequenz und eintretenden Gehirnschädigungen. Auch wenn Menschen mit Epilepsie in etlichen Lebensbereichen heute noch auf Schwierigkeiten stoßen, führen sie meist ein relativ normales Leben. Um auf diese sozialen Probleme aufmerksam zu machen, gibt es den Purple Day. Geschichte. Epilepsie ist älter als die Menschheit, da jedes Gehirn mit genügender Komplexität, also auch das von anderen vor den Menschen existenten Affenarten, gleichförmige Entladungen mit epileptiformen Folgen hervorbringen kann und gehört zu den häufigsten chronischen Krankheiten überhaupt. Da das Erscheinungsbild bei epileptischen Anfällen spektakulär sein kann, sind Menschen mit Epilepsie im Lauf der Geschichte sowohl positiv wie negativ stigmatisiert worden. So galten von einer Epilepsie betroffene Menschen in manchen antiken Kulturen als Heilige, da ihnen der scheinbare Übergang in Trancezustände so leicht fiel. Bereits im Reich der ägyptischen Antike und zur Zeit des babylonischen Königs Hammurabi war Epilepsie bekannt und gefürchtet. Ägyptische Hieroglyphen für das Wort Anfallsleiden sind Wasser, gefalteter Stoff, zwei Schilfblätter und Brotleib, umrahmt von der Uräus-Schlange am Anfang, die Ausspruch einer Gottheit bedeutet und dem schlagenden Mann am Ende der Feind Tod darstellt. Das Markus-Evangelium schildert die spontane Heilung eines Falles von offensichtlicher Epilepsie und konstituiert als einzig mögliche Therapie das Gebet. Bei den Griechen galt Epilepsie als heilige Krankheit, als Besessenheit von der göttlichen Macht und wird daher auch heute zuweilen noch als Morbus Sacer bezeichnet. Je nach Art des Anfalls wurden verschiedene Götter mit ihm in Verbindung gebracht. Kybele, Poseidon, Enodia, Apollon, Nomius, Ares. Um 400 vor Christus wandte sich jedoch der griechische Arzt Hippokrates gegen die Heiligkeit der Krankheit. Er betonte, auch diese Krankheit habe eine natürliche Ursache. Dies war seiner Meinung nach: kalter Schleim fließt in das warme Blut, daraufhin kühlt das Blut ab und kommt zum Stehen. Die Behandlung erfolgte nach dem Heilprinzip contraria contrariis, entgegengesetztes mit entgegengesetztem bekämpfen. Diätik, Heilmittel, Schröpfen, Purgieren von wagemutigen Ärzten, Arteriotomie, Brenneisen und Trepanation. Galen, ca. 129 bis 200, beschrieb erstmals die Aura als Anzeichen für einen beginnenden Anfall. Alexandros von Tralles, ca. 525 bis 605, erkannte, dass Alkohol das Auftreten von epileptischen Anfällen begünstigen kann und empfahl Pflanzenbestandteile des Ysop und Eisenkraut. Im antiken Rom mussten angehende Soldaten bei ihrer Musterung durch ein rotierendes Wagenrad in eine Lichtquelle, zum Beispiel die Sonne, schauen. Erlitten sie einen Anfall, wurden sie ausgemustert. Im Mittelalter wurde ein Anfall häufig als Angriff von oben, als göttliche Strafe oder dämonische Besessenheit interpretiert und konnte für den Betroffenen schwerwiegende Konsequenzen haben, wie beispielsweise einen Exorzismus. Im Fall der Anneliese Michel geschah dies in Deutschland noch 1976. Paracelsus 1493 bis 1541 betonte allerdings, dass keine unnatürliche mystische Ursache vorliege und verwies darauf, dass auch Tiere an Epilepsie erkranken können. Es sei zwar nicht immer möglich, die Ursache zu heilen, doch könne man die Symptome mildern. Paracelsus glaubte, die Epilepsie könne ihren Sitz auch in der Leber, im Herzen, in den Eingeweiden oder in den Gliedmaßen haben. Entsprechend seiner Konzeption der Übereinstimmung von Makro- und Mikrokosmos nahm er an, das Erdbeben sei ebenfalls epileptischer Natur. Im 17. und 18. Jahrhundert erhielt Epilepsie allmählich wieder ihren Stellenwert in der Reihe der übrigen Krankheiten, so unterschied zum Beispiel Simon Auguste Tissot 1728 bis 1797 zwischen idiopathischen, also anlagebedingten, und sympathischen, aus einer Grunderkrankung, etwa einem Hirntumor, hervorgenden Epilepsie und wendete Baldrian an. Doch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelang es wissenschaftlich zu beweisen, dass Epilepsie einen natürlichen Ursprung hat. In der Zeit des Nationalsozialismus galten Menschen, die von einer Epilepsie betroffen waren, wie viele andere Behinderte, als unwertes Leben. Mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 wurden Menschen mit erblicher Fallsucht zwangssterilisiert. Im Volk wurde Epilepsie meist als Fallsucht bezeichnet. Als wichtigster Heiler und Helfer gegen Fallsucht, Krämpfe und andere Nervenkrankheiten wurde unter den Gläubigen der heilige Papst Cornelius angesehen. Seine Anrufung bei Epilepsie war so populär, dass sie auch als Cornel-Krankheit oder Cornelius-Krankheit bekannt war. In den Niederlanden wurde sie Cornelius-Euvel genannt. Im Rheinland, in Belgien, in den Niederlanden sind insgesamt etwa 40 Orte bezeugt, an denen Cornelius wegen dieser Leiden angerufen wurde. Zu vielen dieser Orte erfolgte an bestimmten Tagen Wallfahrten, großenteils noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. In Cork bei Kehl gibt es seit 2001 das Deutsche Epilepsie-Museum, das weltweit einzige zum Thema Epilepsie. Seit 2008 findet jährlich am 26. März der Purple Day, ein Tag zur Aufklärung über Epilepsie, statt. Recht. Hat ein Mensch öfter epileptische Anfälle und kann auch durch Behandlung nicht über mindestens ein halbes Jahr anfallsfrei bleiben, darf er kein Auto fahren und keine Tätigkeit verrichten, die ihn selbst oder andere gefährdet. Epilepsiekranke haben daher auch größere Probleme mit der Berufswahl und sollten neben einem Spezialisten für Neurologie auch einen Facharzt für Arbeitsmedizin konsultieren. In Deutschland gelten bei der Kraftfahrereignung für Epileptiker folgende Regeln. Wer wiederholt unter epileptischen Anfällen leidet, ist nicht in der Lage, ein Kraftfahrzeug zu führen, da er sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Zur weiteren Differenzierung werden die Wagenführer in zwei Gruppen geteilt. Gruppe 1 umfasst die Führerscheinklassen A, B, B und E. Gruppe 2 umfasst die Führerscheinklassen CE, D, DE mit den Unterklassen C1, C1E und D1E. Bestimmungen für Gruppe 1. Die Fahrerlaubnis wird erteilt bei, nach der einjährigen Beobachtung von einfachfokalen Anfällen, die ohne Bewusstseinsminderung auftreten und keine motorische, sensorische oder kognitive Einschränkung auf das Führen des Kraftfahrzeugs zeigen. Nach dreijähriger Beobachtung bei Anfällen, die ausschließlich an den Schlaf gebunden sind. Nach 3- bis 6-monatiger Beobachtungsphase in Anschluss an einen ehemaligen Gelegenheitsanfall, insbesondere wenn dieser provoziert war. Nach einjähriger Anfallsfreiheit ohne offensichtliche Rezidivneigung bei vormals therapieresistenten Epilepsien beträgt die Beobachtungszeit 2 Jahre. Nach 6-monatiger Anfallsfreiheit, wenn die Anfälle auf eine kürzlich erfolgte Hirnoperation zurückzuführen sind. Bestimmungen für Gruppe 2. Nach 2 unprovozierten epileptischen Anfällen bleibt der Betroffene in der Regel von dieser Gruppe ausgeschlossen. Einzige Ausnahme ist eine vom Arzt bestätigte 5-jährige Anfallsfreiheit ohne Behandlung mit Antikonvulsiva. Betroffene einer Epilepsie haben in Deutschland die Möglichkeit, auf Antrag einen Schwerbehindertenausweis zur Gewährung steuerlicher und beruflicher Nachteilsausgleiche zu erhalten. Nach den Anhaltspunkten für die gutachterliche Tätigkeit gelten dabei folgende Grade der Behinderung, GDB. Sehr seltene Anfälle, generalisierte große und komplexfokale Anfälle mit Pausen von mehr als einem Jahr und kleine, einfache, fokale Anfälle mit Pausen von Monaten, Grad der Behinderung 40. seltene Anfälle, generalisierte große und komplexfokale Anfälle mit Pausen von Monaten, kleine und einfachfokale Anfälle mit Pausen von Wochen, Grad der Behinderung 50 bis 60. Mittlere Häufigkeit der Anfälle, generalisierte große und komplexfokale Anfälle mit Pausen von Wochen, kleine und einfachfokale Anfälle mit Pausen von Tagen, Grad der Behinderung 60 bis 80. Häufige Anfälle, generalisierte große oder komplexfokale Anfälle wöchentlich oder Serien von generalisierten Krampfanfällen, von fokal betonten oder von multifokalen Anfällen, kleine und einfachfokale Anfälle täglich, Grad der Behinderung 90 bis 100. Nach 3 Jahren Anfallsfreiheit, bei weiterer Notwendigkeit von Behandlung mit Antiepileptika, Grad der Behinderung 30. Je nach Art und Häufigkeit der Anfälle können auch die Ausweismerkmale RF, Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren, B, ständige Begleitung erforderlich oder andere zuerkannt werden. Ein Anfallsleiden gilt als abgeklungen, wenn ohne Medikamente 3 Jahre Anfallsfreiheit besteht. Ohne nachgewiesenen Hirnschaden ist dann kein Grad der Behinderung mehr anzunehmen. Viele Berufsunfähigkeitsversicherungen und auch Unfallversicherungen verweigern die Aufnahme von Epilepsieerkrankten, wenn diese nicht mindestens 2 Jahre anfallsfrei sind. Epilepsie bei Haustieren. Auch bei Haustieren kommt Epilepsie vor. Am häufigsten betroffen sind hiervon Hunde, etwas seltener erkranken Katzen, sehr selten Kaninchen. Bei Pferden ist eine Häufung bei Arabern beschrieben. Aufgrund der anderen Nervenschaltungen im Tierhirn wird allerdings häufig von einem epileptiformen Anfall gesprochen. Wie beim Menschen unterscheidet man idiopathische, etwa 80%, und symptomatische Epilepsien sowie partielle und generalisierte Anfälle. Partielle Epilepsie. Bei der partiellen oder fokalen Epilepsie wird zwischen einfachen, komplexen und Anfällen mit sekundärer Generalisation unterschieden. Die einfachen fokalen Anfälle stellen sich häufig lediglich als unkontrollierte Bewegung einzelner Gliedmaßen oder Muskelgruppen, Kieferschlagen oder Kopfschütteln dar. Im Fall einer rein sensorischen oder vegetativen fokalen Epilepsie sind meist gar keine Anfälle zu bemerken. Komplexe Anfälle stellen sich infolge der hiermit einhergehenden Bewusstseinsstörung als Verhaltensauffälligkeiten dar. Neben unmotiviertem Bellen, Kauen, Lecken, Aggressivität und Zuckungen bestimmter Körperteile, zum Beispiel Ohren, Gesicht, wird häufig das Symptom des Fliegenschnappens oder Drangwandern, zwanghaftes im Kreislaufen, beobachtet. Eine Abgrenzung zu besonderen individuellen Verhaltensmustern von gesunden Hunden ist häufig schwierig. Generalisierte Epilepsie. Generalisierte Anfälle werden in verschiedenen Gruppen unterteilt. Absorzen, extrem selten, Myoklonien, tonische Anfälle, klonische Anfälle, tonisch-klonische Anfälle. Der häufigste Anfallstyp ist der tonisch-klonische Grand-Mal-Anfall. Er wird beim Hund in verschiedene Phasen unterteilt. Prodromalstadium, gekennzeichnet durch feine Wesensveränderungen, Starren ins Leere, Schnüffeln. Dieses Stadium kann mehrere Stunden bis Tage dauern, fehlt oft oder wird vor einem Anfall übersehen. Aura. Sie ist oft schwierig von den anderen Phasen abgrenzbar und zeichnet sich durch ausgeprägtes Angstverhalten wie Ruhelosigkeit, Schreckhaftigkeit, Anhänglichkeit oder Bellen aus. Ihre Dauer beträgt wenige Sekunden bis einige Minuten. Iktus. Der eigentliche Anfall. Er beginnt häufig mit örtlichen Zuckungen, welche später in generalisierte Krämpfe mit tonisch-klonischen Zuckungen, Kieferschlagen, Speicheln, unkontrolliertem Harn- und Kotabsatz und Bewusstlosigkeit übergeht. Meist dauert diese Phase einige Sekunden bis Minuten. Ein Iktus von einer längeren Dauer als 30 Minuten oder 2 oder mehr hintereinander folgende Krampfanfälle ohne zwischenzeitliches Wiedererlangen des Bewusstseins werden als Status Epilepticus bezeichnet. Postictus. Über einige Minuten bis hin zu Tagen währt dieses Stadium, in welchem das Tier Erschöpfungssymptome zeigt. Gelegentliche Desorientierung, Heißhunger und unmotivierte Aggressivität sind ebenfalls möglich. Rassedisposition. Bei der idiopathischen Epilepsie der Hunde ist eine Rasse- oder familiäre Disposition teilweise nachgewiesen worden. Bei folgenden Rassen ist das Auftreten einer Epilepsie häufiger: Golden Retriever, Cocker Spaniel, Pudel, Bernhardiner, Irish Setter, Zwergschnauzer, Rauhaar Foxterrier, Dackel, Border Collie und großer Schweizer Sennenhund. Anfälle vom Lafora-Typ beim Beagle und beim Basset Hound werden durch eine Ansammlung von Glykoproteinen im Zentralnervensystem verursacht. Bei Kieschhunden und Irish Wolfhounds ist ein autosomal-rezessiver Erbgang beschrieben. Bei anderen Rassen wie deutscher und belgischer Schäferhund, Golden Retriever, Labrador Retriever, Berner Sennenhund, Boxer und Whistler ist ein komplexer Erbgang nachgewiesen. Differentialdiagnose. Differentialdiagnostisch müssen verschiedene Krankheiten ausgeschlossen werden. Bei Hunden handelt es sich hierbei vor allem um kardial bedingte Synkopen, Lebererkrankungen und Infektionskrankheiten. Die Liste der weiteren Differentialdiagnosen kann nach dem Akronym Vitamin D abgearbeitet werden. Therapie. Infolge begrenzter finanzieller oder diagnostischer Möglichkeiten wird oft nach Abklärung der wichtigsten Differentialdiagnosen eine diagnostische Therapie durchgeführt. In der Tiermedizin wird nach wie vor häufig Phenobarbital eingesetzt, da die neueren humanmedizinischen Antiepileptika beim Hund kurze Plasma-Halbwertszeiten aufweisen und damit häufig eingenommen werden müssten oder keine Untersuchungen zu diesen Wirkstoffen vorliegen. Eine neue Alternative ist Imipitoin, das speziell für den Hund entwickelt wurde und ein besseres Nebenwirkungsprofil hat. Kaliumbromid wird bei Hunden meist als Zusatz zur Therapie mit Phenobarbital eingesetzt, wenn eine Erhöhung der Phenobarbital-Dosis aufgrund der geringen therapeutischen Breite nicht mehr in Frage kommt. Bei Therapieversagen ist die Verabreichung von Gabapentin, Felbamat, Levetiracetam oder Zonisamid überlegenswert. Bei Katzen ist Phenobarbital-Medikament der ersten Wahl. Diazepam und Kaliumbromid sind nicht zur Langzeittherapie geeignet. Die Therapie mit den Antiepileptika muss in den meisten Fällen lebenslang erfolgen und hat bei korrekter Einstellung eine relativ gute Prognose. Im Falle des Vorliegens eines Status Epilepticus ist Diazepam Mittel der ersten Wahl. Zu beachten ist hierbei, dass es sich beim Status Epilepticus um einen lebensbedrohlichen Notfall handelt, der sofortiger Behandlung bedarf. Der Tierbesitzer kann zu Hause mit rektaler Anwendung von diazepamhaltigen Zäpfchen oder Klistiers oder vorsichtiger oraler Verabreichung von Diazepamtropfen erste Hilfe leisten, um anschließend den Tierarzt schnellstmöglich aufzusuchen. Der Artikel Epilepsie wurde von Bernd Ungerer mit dem Benutzernamen Gavinport im September 2014 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Artikelname. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.